Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Ja, und hier sind wir wieder. Wir sind zurück.
Diesmal ein bisschen später als gedacht, aber nach einem wohlverdienten Urlaub und diesmal auch nicht aus dem Kleiderschrank meines Bruders.
Ja, und ihr habt natürlich wieder mitentschieden, worum es in dieser Folge gehen soll. Und das heutige Thema der Folge ist Führungskräfteentwicklung.
Fachkräftemangel war tatsächlich ein knapper zweiter Platz. Und falls du dieses Mal nicht mit abgestimmt hast und dich fragst, wieso hatte ich da meine Finger eigentlich nicht im Spiel? Keine Sorge. Alle 1 bis 2 Tage nach jeder Folge findest du auf meinem und auch auf Michelles LinkedIn-Account eine Umfrage für den jeweils nächsten Buchstaben.
Ich finde, das ist auch direkt die Chance, uns zu folgen und dann auch beim nächsten Mal direkt mitzuentscheiden.
Alright, Führungskräfteentwicklung. Also bei HRCC bieten wir das zwar für Unternehmen an, aber ich selbst bin da nicht wirklich involviert. Ich weiß nicht, Michelle, wie sieht's bei dir aus? Hattest du schon irgendwelche Kontaktpunkte zu dem Thema?
Ja, also tatsächlich ist es auch bei uns bei der VRG natürlich ein wichtiges Thema, da auch immer ja was zu tun im Bereich Führungskräfteentwicklung. Ich persönlich habe natürlich damit jetzt noch keine Berührungspunkte gehabt, kann aber aus vergangenen Arbeitserfahrungen bei anderen Arbeitgebern sagen, es ist ein super wichtiges Thema, was man ganz egal, ob man jetzt ein großes oder kleines Unternehmen ist, auf jeden Fall angehen sollte, weil es gibt einfach Themen, da kann sich, glaube ich, jede Führungskraft noch weiterentwickeln. Und ich durfte auch leider schon Erfahrungen machen, wo ich persönlich gesagt hätte, okay, in dem und dem Bereich hätte die Führungskraft sich in der Vergangenheit vielleicht schon bereits ein bisschen mehr entwickeln oder einfach auch Wissen aneignen müssen, was die Beziehung deutlich leichter gemacht hätte.
Das hast du wunderschön formuliert, weil ich hätte jetzt schon fast gesagt, ich hatte auch Erfahrungen, wo es hoffnungslose Fälle gab. Aber über solche schwierigeren Personen sprechen wir auch später nochmal. Aber wir sehen, also weder du noch ich sind Führungskräfte, also können wir heute eigentlich recht wenig aus eigener Erfahrung sprechen. Aber dafür können wir umso mehr lernen. Wie gehen wir also heute vor, Michelle?
Ja, wir starten wie immer mit einer Begriffsdefinition und ordnen das Ganze natürlich auch in die HR-Welt ein. Dann schauen wir so ein bisschen, was sind die Gründe und auch die Nutzen für ArbeitgeberInnen. Und wir machen wieder mal einen kleinen Exkurs, wo wir die einzelnen Führungskompetenzen noch ein bisschen näher erläutern.
Sobald wir dann erklärt haben, was wir eigentlich für Kompetenzen entwickeln müssen, gehen wir rein in die Methoden, die wir nutzen können für die Führungskräfteentwicklung und auch das Vorgehen, also Schritt für Schritt, wie macht man das? Zum Schluss gehen wir nochmal auf ein paar Herausforderungen ein und haben einen Expertinnen-Talk mit der lieben Carolina Heinke.
Ausnahmsweise müssen wir mal nicht aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. Und auch das Wort selbst ist recht selbsterklärend. Also es geht um Führungskräfte. Genauer genommen geht es um die gezielte Förderung von Führungskompetenzen der MitarbeiterInnen. Und immer mit einem ganz positiven Ziel, nämlich die Weiterentwicklung von Personen. Und das trägt ja am Ende auch auf das gesamte Unternehmen und dessen Entwicklung bei.
Ich meine, der demografische Wandel und auch der Fachkräftemangel haben ja dafür gesorgt, dass Talente für ein Unternehmen immer wertvoller werden. Es gibt einen recht hohen Konkurrenzkampf im Recruiting, um gute Talente für sich zu gewinnen. Das Ganze hat ja diesen schönen Namen, der War of Talents. Es reicht also nicht nur, gute Führungskräfte einzustellen, sondern besonders den Nachwuchs, also die Führungskräfte von morgen, im Unternehmen selbst auszubilden. Das schafft natürlich auch neue Karrieremöglichkeiten für die eigenen MitarbeiterInnen.
Ja, und was hat das Ganze jetzt mit der HR-Welt zu tun? Also Führungskräfteentwicklung fällt in den Rahmen der Personalentwicklung bzw. des Talentmanagements. Das heißt, die Personalabteilung definiert Programme, die Absprache mit Führungskräften und eben auch die nachfolgende Kontrolle der Entwicklung.
Hier gibt es 3 wesentliche Bereiche für HRlerInnen. Der erste ist die Unterstützung, also die Unterstützung der Führungskräfte unterschiedlicher Abteilungen. Hier geht es darum, verschiedene Konzepte zu organisieren und durchzuführen, wie Führungskräfteprogramme. Und wichtig ist hier, jede Abteilung hat individuelle Bedürfnisse, die beachtet werden müssen.
Fallen dir da so spontan Abteilungen ein, wo sich die Führungskräfteeigenschaften dann doch letztlich unterscheiden?
Klar, also so eine Führungskraft in der Produktion zum Beispiel braucht ja ganz andere Skills als zum Beispiel eine IT-Führungskraft. Wenn es, nehmen wir jetzt mal an, darum geht, wie man ein Meeting produktiv leitet. Da hat IT ja zum Beispiel auch ganz andere Arbeitsweisen. Aber ich finde, es kommt auch immer irgendwie drauf an, in kleinen Betrieben sind Führungskräfte ja gleichzeitig manchmal wichtige Fachkräfte, also die Personen im Team, die das meiste Wissen haben. In größeren Unternehmen haben Führungskräfte gegebenenfalls manchmal auch mehr Kapazitäten, sich auf die Führungstätigkeiten zu konzentrieren, statt auf die Fachtätigkeiten, wenn man das so nennen kann. Also da gibt es definitiv, ja, Unterschiede in verschiedenen Abteilungen, würde ich sagen.
Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Der zweite Bereich, der für die Personalentwicklung in dem Bereich wichtig ist, ist die Moderation. Das heißt, sie begleiten die Prozesse und auch die Vermittlung zwischen Führungskräften und Coaches, Mentoren und eben anderen Stakeholdern. Wichtig ist dabei, dass sie eben eine komplett neutrale Rolle einnehmen. Also sie müssen von außen auf das Ganze schauen und da wirklich neutral gegenüber den Führungskräften sein, den anderen MitarbeiterInnen und eben allen Beteiligten.
Und der letzte Bereich ist die Beratung. Also ihre Rolle ist es, die bisherigen Konzepte zu hinterfragen und zukünftige Planungen zu machen. Also auch vorauszuschauen und zu gucken, was brauchen wir in Zukunft für Kompetenzen? Haben wir Leute in diesem Bereich? Also dieser ganze strategische Prozess dahinter und die aktive Beratung von nicht nur Führungskräften, sondern halt auch den Geschäftsführungen, wo es mit der Führungskräfteentwicklung hingehen soll, fällt da, ja, in die Tätigkeiten der HRlerin. Dafür ist aber ein direkter Austausch mit den Führungskräften super wichtig. Warum ist es denn so wichtig, Führungskräfte zu entwickeln? Also meiner Meinung nach sind Führungskräfte der wichtigste Hebel im Unternehmen. Sie sind meistens näher an den Mitarbeitenden dran als zum Beispiel das Top-Management und tragen halt auch eine gewisse Verantwortung für die Mitarbeitenden. Sie sind also meistens in einer Schnittstelle. Und als Schnittstelle haben die natürlich Einfluss sowohl nach oben als auch nach unten. Und wenn die Führungskräfte scheiße sind, sei es, weil sie toxisch sind oder nicht produktiv, dann wirkt sich das natürlich sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig negativ auf das Unternehmen aus.
Ja, da muss man sich natürlich fragen, wie sieht es denn eigentlich aktuell in den Unternehmen aus? Also was erwarten denn die Mitarbeitenden von ihren Führungskräften? Und wir haben dazu mal eine Studie aus dem Jahr 2024 rausgesucht, also noch sehr aktuell. Die nennt sich Future Leadership, Führungskompetenzen für die neue Arbeitswelt. Die ist von der Hochschule Niederrhein und da wurden 362 Beschäftigte in Deutschland befragt und konnten eben bei einer Wertung von 1 bis 6 angeben, also 1 wäre in dem Fall sehr unwichtig und 6 sehr wichtig, wie sie eben zu ihren Führungskräften stehen. Und da ist vor allem ja herausgekommen, dass Mitarbeitende von ihren Führungskräften vor allem soziale Kompetenzen erwarten. Also man konnte in der Studie feststellen, dass sie ihre Führungskräfte eher als vor allem digital wahrnehmen. Das heißt, sie haben einen sehr guten Umgang mit modernen Medien, aber eben auch menschlich. Das heißt, sie sind sehr wertschätzend und auch respektvoll im Umgang mit den Mitarbeitenden und eben selbstbewusst. Also sie wissen genau, was sie wollen und wo es eben hingehen soll. Dagegen fehlt es den MitarbeiterInnen bei ihren Führungskräften eher an Kompetenzen wie Fürsorglichkeit. Das heißt, die Identifikation von Stärken und auch von Entwicklungsmöglichkeiten bei den Mitarbeitenden. Und es fehlt ihnen eben am visionären Denken. Das heißt, dass Strategien entwickelt werden, um spätere Visionen wirklich zu erreichen.
Ich finde, das klingt so ein bisschen meta, weil wir sprechen ja darüber, okay, wie entwickeln wir Führungskräfte weiter? Aber Führungskräfte müssen auch die Kompetenz haben, andere Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Das finde ich ganz witzig. Was ist denn jetzt der Nutzen für das Unternehmen? Also, es geht natürlich einmal darum, eigene Führungskräfte auszubilden und zu qualifizieren. Und so kann auch der Bedarf an Führungskräften befriedigt werden. Ein weiterer Vorteil der Führungskräfteentwicklung ist, dass man eine Analyse des Führungskräftepotenzials im eigenen Unternehmen bekommt, die eigenen Arbeitskräfte bindet, aber auch die eigene Arbeitgeberattraktivität erhöht.
Ja, Leonie, das klingt für mich so ein bisschen so thematisch nach unserer letzten Folge, wo es ums Employer Branding ging. Das ist ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Bestandteil alles vom Employer Branding, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich die Talent Journey anguckt, die wir ja auch mit euch geteilt haben, da ist das Development oder die Weiterentwicklung ein fester Bestandteil von. Es fällt also auch in gewissermaßen ins Employer Branding rein, auch wenn man das oft nicht direkt so damit verbindet. Aber hört gerne nochmal in die letzte Folge rein, wenn ihr mehr zum Thema Employer Branding hören wollt.
Ja, und was eben auch noch ein großer Nutzen der Führungskräfteentwicklung im eigenen Unternehmen ist, ist einfach die Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Produktivität im Unternehmen. Das heißt, MitarbeiterInnen, die sind einfach durch gute Führungskräfte deutlich motivierter und auch Führungskräfte selbst fühlen sich in ihrer eigenen Rolle viel erfolgreicher, wenn sie dementsprechend auch gefördert werden.
Wir haben ja nun bereits öfter über Führungskompetenzen gesprochen. Aber was kann man sich darunter denn vorstellen? Ach so, wir werden das Wort Kompetenz in den nächsten paar Minuten, ich glaube so um die 1000 Mal benutzen. Also, let's go. Führungskräfte sollten Fähigkeiten aus 4 Hauptkompetenzfeldern besitzen. Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.
Wesentliche Elemente, die in diese 4 Felder einspielen, sind unter anderem Verantwortungsübernahme. Das heißt, dass Führungskräfte die Kompetenz haben, für ihre eigenen Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen, aber auch die ihrer Mitarbeitenden. Das heißt, dass sie als Vorbild fungieren und eben auch dann zu dieser Entscheidung stehen. Ob sie jetzt nun von sich selber kommt oder durch die Mitarbeitenden, ist dabei egal. Außerdem brauchen sie eine Delegationskompetenz. Das heißt, dass sie Verantwortung und auch Aufgaben an MitarbeiterInnen abgeben können und auch dabei das Vertrauen haben, dass diese die Aufgaben ganz effektiv erledigen. Ein weiteres Element ist die Mentoring-Kompetenz. Das heißt, dass Führungskräfte die Fähigkeiten der MitarbeiterInnen beurteilen und auch ihre Kompetenzen gezielt entwickeln können und damit eben auch voraussetzen, dass sich ihre Mitarbeiter langfristig immer weiterentwickeln können.
Eine weitere wichtige Aufgabe von Führungskräften ist es, Teams aufzubauen, die verschiedenen Rollen zu managen und gruppendynamische Prozesse im Team mitzugestalten. Deswegen brauchen sie auf jeden Fall auch Teamkompetenz. Und da es in Teams nicht immer alles goldig läuft, brauchen sie auch Konfliktkompetenz. Das besteht nicht nur aus dem Erkennen und Lösen von Konfliktsituationen, sondern auch aus dem Umgang mit Kritik. Einerseits heißt das, konstruktive Kritik zu geben, aber auch damit umgehen zu können, wenn man selbst Kritik erhält. Außerdem müssen Führungskräfte entscheiden. Sie brauchen also eine Entscheidungskompetenz. Also sie müssen nicht nur Entscheidungen treffen, sondern diese auch in die Tat umsetzen, was sehr bekanntlich eigentlich am schwierigsten ist. Essentiell dafür, dass Sachen auch umgesetzt werden, ist Motivation. Führungskräfte brauchen also ein hohes Motivationsvermögen, nicht nur für sich selbst, aber auch für andere. Heißt, sie müssen andere aktiv motivieren können. Und last but not least, Zeitmanagement-Kompetenz. Weil als Führungskraft braucht man die Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen und zu schauen, dass Projekte gemäß des Zeitplans ablaufen.
Wir halten also fest, Führungskräfteentwicklung ist elementar, um Unternehmensziele zu erreichen. Und das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, MitarbeiterInnen zu nachhaltigen Führungskräften zu entwickeln.
Dafür gibt es unterschiedliche Methoden, um Führungskräfte in ihren Kompetenzen zu entwickeln und auch zu verbessern. Das Ziel ist die gezielte Förderung und Weiterentwicklung der Kompetenzen aktueller Führungskräfte, aber auch die Analyse von Stärken und Schwächen zukünftiger Führungskräfte, um sie direkt effizient und zielgerichtet vorzubereiten.
Klar ist nämlich auch, Führungsebenen wünschen sich immer sichere Führungskräfte und unterstützen diesen Bereich auch. Das Thema lässt sich nämlich für den Unternehmenserfolg nicht vernachlässigen. Und Führungskräfteentwicklung ist eben auch wie viele andere Bereiche, die wir ja auch schon in anderen Folgen thematisiert haben, ein nicht endendes Projekt. Weil die Welt, die dreht sich immer weiter. Es ist ein lebenslanges Lernen und deswegen wird dieses Projekt Führungskräfteentwicklung auch immer präsent bleiben. Kommen wir nun also zu den möglichen Methoden zur Führungskräfteentwicklung.
Die erste Methode ist Coaching und Mentoring. Also es sind eigentlich ja zwei sehr unterschiedliche Sachen, werden aber oft so ein bisschen in die gleiche Kategorie gestoßen. Hier handelt es sich um sehr personalisierte Ansätze der Führungskräfteentwicklung, weil mit den Führungskräften individuell gearbeitet wird. Beim Coaching werden Führungskräfte dabei unterstützt, ganz spezifische Kompetenzen zu entwickeln. Beim Mentoring geht es mehr um den Beziehungsaufbau zu einer erfahrenen Person, die Ratschläge und Unterstützung bietet.
Eine zweite Methode sind formale Schulungen und Workshops, also strukturierte Bildungsprogramme. Ziel ist es hier, Führungskompetenzen zu vermitteln. Also es geht weniger um diesen individuellen und sehr persönlichen Part, wie es jetzt beispielsweise bei den Coachings oder Mentorings ist. Es können eben Schulungsprogramme, externe Seminare oder eben auch Online-Kurse sein, die eben auf ganz unterschiedliche Themenbereiche oder auch Kompetenzbereiche abzielen. Also beispielsweise kann es um Themen wie Konfliktlösung gehen oder eben auch um das Thema Teamführung.
Als drittes haben wir Action Learning. Hier geht es um das praktische Lernen mit der Lösung von realen Problemen einer Organisation. Dafür arbeiten Führungskräfte in Gruppen zusammen. Die stehen also vor irgendeiner Herausforderung und müssen gemeinsam ihre Fähigkeiten effektiv und teamfähig einsetzen, um eine Lösung zu finden. Hier lernt jeder quasi von jedem. Damit verknüpft kann man auch zum Beispiel die kollegiale Beratung machen, wo man ja zusammensitzt und die aktuellen Herausforderungen gemeinsam bespricht und gemeinsam Lösungen findet. Als viertes haben wir das 360-Grad-Feedback. Das ist eine Methode, wo Führungskräfte Rückmeldung von verschiedenen StakeholderInnen erhalten. Also zum Beispiel Vorgesetzten, KollegInnen und unterstellten MitarbeiterInnen. Das ist ganz schön nützlich für die Führungskräfte, weil die erhalten verschiedene Blickwinkel und können so ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Entscheidungen besser reflektieren. Und das hilft auch zur Identifikation von Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten.
Als letzte Methode haben wir die Nachfolgeplanung und Talentpipeline, das heißt die Zukunftsplanung für die Führungskräfte. Und dabei geht es darum, mögliche oder potenzielle Führungskräfte frühzeitig zu identifizieren und dementsprechend zu fördern und damit auch sicherzustellen, dass diese wichtigen Schlüsselstellen auch besetzt sind. Und damit kann man eben auch sicherstellen, dass es eine langfristige Führungskontinuität gibt. Also, dass es keine, ich sag mal, Leerlaufzeiten ohne Führungskraft gibt.
Wie geht man denn jetzt vor, um Führungskräfte zu entwickeln? Also hier gibt es natürlich einen Unterschied dazu, ob man von einer Person spricht, die jetzt erst neu zu einer Führungsposition hin entwickelt wird oder ob es eine bestehende Führungskraft ist, die weiterentwickelt wird. Wir gehen aber jetzt so die groben Schritte, die sich eigentlich auf beide Szenarien beziehen können, einmal durch.
Im ersten Schritt ist es die Identifikationsphase und wir haben uns ja im Exkurs schon mal so ein bisschen über die verschiedenen Führungskompetenzen unterhalten, die es gibt und genau hier stellt man sich eben die Frage, welche Führungskompetenzen sind gefragt, welche braucht man und die müssen eben, also diese entscheidenden Führungskompetenzen müssen im ersten Schritt identifiziert werden.
Als zweiten Schritt haben wir die Diagnose- und Testphase. Wie in vielen anderen Projekten dieser Art ist auch hier wichtig, erstmal einen Status quo herzustellen. Also wir schauen, wie sind die entscheidenden Führungskompetenzen aktuell bei den einzelnen Führungskräften vorhanden. Und hierfür gibt es verschiedene Testmöglichkeiten. Das Ganze kann man zum Beispiel durch diagnostische oder psychologische Tests machen. Da gibt es eine ganze Reihe. Es gibt natürlich auch die Beobachtung der Führungskraft selbst. Das ist natürlich sehr realitätsnah, weil es von der Person selbst kommt. Und man muss ja auch immer die Perspektive von der Person selbst auch mit einbeziehen. Dann gibt es Leadership Assessment und Management Audits. Also das sind mehr so Ansätze aus der Personalauswahl, die auf vorhandene MitarbeiterInnen übertragen werden. Hier gibt es zum Beispiel einen Mix aus verschiedenen Tests und Übungen, die Führungskompetenzen hervorheben sollen. Also ein bisschen Assessment Center-mäßig. Und last but not least haben wir eben schon bei den Methoden erwähnt, Feedback. Das ist eines der sinnvollsten Instrumente zur Diagnostik der Führungskompetenzen, weil hier, wie schon zum Beispiel beim 360-Grad-Feedback erwähnt, verschiedene Personengruppen aus dem direkten Umfeld das Verhalten und die Kompetenzen beschreiben.
Ja, und im dritten Schritt geht es eben darum, all diese Ergebnisse, die wir aus der letzten Phase ziehen konnten, zusammenzuführen und da eben auch dann zu analysieren, okay, welche Stärken und Schwächen fallen hier heraus, wo man eben dann schauen kann, wie kommen wir jetzt im nächsten Schritt zu dieser Führungskompetenz.
In der vierten Phase, der Entwicklungsphase, liegen uns ja nun diese Stärken und Schwächen offen. Diese werden der Führungskraft dann auch offengelegt und Führungskräfte können selbst entscheiden, welche Bereiche mehr entwickelt werden sollen. Es ist sehr wichtig, dass eine eigene Auswahl getroffen wird, weil fremdbestimmte Ziele sind nicht immer zielführend. Also wenn dann zum Beispiel eine Kompetenz ausgewählt wird, wo die Führungskraft gar keine Motivation hat, das weiterzuentwickeln, wird das ein sehr schwieriger Prozess. Wenn die Führungskraft selbst entscheidet, hey, ich möchte in dem und dem Thema besser werden, dann ist Erfolg auch näherliegend.
Ja, und wenn dann eben diese Führungskompetenzen gemeinsam mit der Führungskraft abgestimmt wurden, kommt eigentlich die Definitionsphase. Das heißt, es werden wirklich konkrete Entwicklungsziele festgelegt und dann eben auch gemeinsam mit der Führungskraft besprochen.
Und sobald diese Dinge definiert sind, werden sie dann auch in der nächsten Phase umgesetzt. Wir haben ja schon unterschiedliche Methoden vorgestellt und die kommen hier dann zum Einsatz. Es wird außerdem eine unterstützende Infrastruktur bereitgestellt. Wichtig ist dabei immer wieder Rückmeldung und Feedback einzuholen, ob das für die Führungskraft funktioniert und dass es eine unterstützende Person gibt, die den ganzen Prozess begleitet und auf die man zugehen kann bei Problemen, Anmerkungen oder Fragen.
Ja, und im letzten Schritt kommt die Monitoring-Phase. Das heißt, es muss ein regelmäßiger Austausch über die Entwicklung der Führungskraft stattfinden. Zum Beispiel ein jährliches 360-Grad-Feedback. Wichtig ist, jeder Mensch ist super individuell und darin liegt dann letztlich auch der Erfolg. Deswegen müssen da eben auch diese gesamten Schritte hier an diese jeweilige Person angepasst werden.
Da machst du einen guten Punkt, Michelle, weil das ist auch eine der Herausforderungen. Es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt kein One-Size-Fits-All für Führungskräfteentwicklung. Es braucht oft einfach einen Mix an Entwicklungsmaßnahmen, die erst ausprobiert werden müssen.
Vorsicht auch mit der Intention, alle Führungsstile zu einem und demselben anzugleichen. Es ist völlig okay, verschiedene Führungsstile vertreten zu haben, denn Mitarbeitende haben ja auch ganz verschiedene Bedürfnisse. Gewisse Guidelines können helfen, damit es eben keine Extreme gibt. Es braucht aber trotzdem einen gewissen Spielraum und Flexibilität für verschiedene Mitarbeitende und auch für verschiedene Szenarien.
Ein weiterer Punkt ist, Entwicklung braucht Zeit. Also keine Führungskraft ist nach dem ersten Training die perfekte Führungskraft. Man muss dem Ganzen Zeit geben, man muss verschiedene Dinge ausprobieren, man muss verschiedene Dinge erstmal eine Zeit lang laufen lassen. Und nur so kann man in der Führungskräfteentwicklung auch Erfolge sehen.
Eine weitere Herausforderung ist, dass Personen in eine Führungsposition reingezwungen werden. Also man sollte immer hinterfragen, ob eine Entwicklung zur Führungskraft auch der richtige Karrierepfad ist. Weil bei manchen Menschen ist eine Fachkarriere vielleicht viel passender. Und nicht jeder Karriereaufstieg muss zu einer Führungsposition führen. Denn so passiert es dann gerne auch mal, dass man eben ja eine schlechte Führungskraft hat. Und die kann dann in manchen Fällen nicht mal was dafür.
Aber auch bei den Führungskräften, die schon existieren, ist nicht jede Person dazu bereit, sich zu entwickeln und die eigene Rolle und das eigene Verhalten zu hinterfragen. Es ist natürlich immer eine riesige Herausforderung, diese Person dann zur Entwicklung zu motivieren. Aber dazu mehr in unserem Expertinnen-Talk.
Genau, und zu dem kommen wir jetzt.
Für das heutige Thema haben uns die Kultur- und Transformationsexpertin in den Podcast geholt. Caroline Heinke von Cultural Hire.
Caro, wir freuen uns, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal den ZuhörerInnen vor.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Carolina Heinke. Caro reicht auch vollkommen. Und ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin und lege in meiner Arbeit meinen Schwerpunkt alles, was sich um die Unternehmenskultur dreht. Dabei darf ich Führungskräfte, aber auch Teams entwickeln. Und ich habe Culture Hire gegründet, Plattform, Unternehmen, was Unternehmen dabei unterstützt, bedürfnisorientierte Ansätze im Team zu stärken und dadurch halt auch nachhaltige Unternehmenskulturen und Lernstrategien zu entwickeln, genauso wie Führungskulturen. Und das macht mir besonders viel Freude. Das mache ich jetzt eine ganze Zeit, habe selber lange auch in-house im HR gearbeitet, weshalb ich wirklich verschiedenste Unternehmen aus In-house-Perspektive sehen durfte, von groß zu klein, wenn man es auf Mitarbeitendenzahlen bezieht und jetzt auch wirklich von 30 bis 30.000 Mitarbeiter großen Unternehmen unterwegs bin und mir das ganz viel Freude bereitet, unterstützen zu dürfen. So viel erstmal zu mir.
Mit deinem Hintergrund hast du doch mit Sicherheit schon verschiedenste Führungskräfte kennenlernen dürfen. Was sind so aus deiner Erfahrung die Führungskompetenzen, die am meisten Entwicklungsbedarf haben?
Ich muss sagen, für mich sind das so zwei Kernbereiche. Das eine ist emotionale Intelligenz und das zweite ist der Umgang mit Unsicherheiten. Warum? Weil wenn wir mit emotionaler Intelligenz anfangen, das umfasst ja Selbstwahrnehmung, Empathie und auch so zwischenmenschliche Kommunikation. Und die Person, die das geprägt hat, nämlich Daniel Goleman, der betont, dass diese Kompetenzen oft wichtiger sind als reine kognitive Fähigkeiten, wenn es darum geht, Teams erfolgreich zu führen. Und da bin ich voll und ganz bei ihm. Weil wir haben früher immer dazu tendiert, wenn wir uns so die klassische Karriereentwicklungspfade anschauen, dass wir häufig die Personen zur Führungskraft gemacht werden, die fachlich die Beste ist und am smartesten. Und das brauchen wir nicht unbedingt in dem Führungsbereich, sondern es geht ja darum, dass wir die Menschen supporten, empowern, befähigen, ihren Job so gut wie möglich zu machen. Und da brauche ich halt viel mehr zwischenmenschliche Kompetenzen, als dass ich jetzt, kognitive Fähigkeiten, also rein kognitive Fähigkeiten habe und sage, ich bin jetzt super smart in dem Bereich. Denn das ist für mich so unfassbar wichtig und trotzdem zeigt die Praxis, dass genau diese Fähigkeiten, finde ich, häufig viel zu kurz kommen. Sei es, weil Führungskräfte unter hohem Druck leiden oder stehen, kann man sehen, wie man möchte, oder sie schlichtweg nicht gelernt haben, wie wir mit Emotionen umgehen. Und ich höre häufig dann den Satz, wie, Caro, ich bin halt nicht so empathisch wie du. Und ich meine, Empathie ist ja eh schon so ein Buzzword geworden. Und ich antworte darauf dann immer und sage, naja, Empathie ist wie ein Muskel. Das kannst du trainieren. Es kommt jetzt nicht jeder Mensch mit 100% Empathie auf die Welt, sondern das kann ich üben. Und daran kann ich besser werden. So wie ich meine kognitiven Fähigkeiten stärken kann, kann ich auch diese Fähigkeiten stärken. Und finde ich, ist gerade in dieser Zeit, in der wir uns bewegen, unfassbar wichtig. Und da kommen wir nicht zum zweiten Punkt, der Umgang mit Unsicherheiten. Der eine oder andere wird das Wort VUCA-Welt schon mal gehört haben. Und wir sind halt gerade in einer Welt, die, ich sag mal, im Wandel ist. Gerade wenn wir jetzt auch mal die letzten zwei Wochen anschauen. Ich gucke in die USA, aber ich gucke auch hier nach Deutschland. Bringt ganz viel Unsicherheit mit sich. Und eine Führungskraft, die wirklich in Krisensituationen Orientierung bietet und auch eine gewisse Resilienz zeigt und dann auch transparent kommuniziert, schafft halt einfach Vertrauen. Und es gibt halt auch eine Studie aus dem letzten Jahr vom WEF, dem Weltwirtschaftsforum, der Future Jobs Report, der zeigt, dass halt Change-Kompetenzen in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Und ich werde nachher nochmal auf Agilität eingehen und sagen, dass das halt wichtig ist. Trotzdem sage ich, wir dürfen halt eine gewisse Stabilität trotzdem leisten. Das bedeutet nicht, dass wir nicht verändern, sondern Stabilität sollte uns die Sicherheit geben, um offen für Veränderung zu sein. Und deswegen sind Umgang mit Unsicherheit und emotionale Intelligenz so meine Top-Führungskompetenzen, die Entwicklungsbedarf definitiv haben sollten.
Die Kompetenzen ergänzen nochmal richtig gut, was wir bereits im Theorieteil uns angeschaut haben. Und besonders der Umgang mit Unsicherheiten und Change Management sind auch nochmal gute Impulse. Und für alle, die den Begriff VUCA noch nicht kennen, das steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, was so ein bisschen so die Welt beschreibt, in der wir uns gerade befinden und was für Charakteristiken diese Welt hat. Wie sorgt man denn nun dafür, dass Führungskräfteentwicklung nachhaltig ist, also zum Beispiel Gelerntes wirklich angewendet wird? Und gibt es irgendeine Art und Weise, wie man das messen kann?
Nachhaltige Führungskräfteentwicklung bedeutet für mich halt irgendwie, dass das Gelernte nicht nur verstanden, sondern wirklich auch im Alltag angewendet wird, wie du es in deiner Frage auch schon kommunizierst. Und es gibt eine Theorie, die ich immer mal wieder ganz gerne nenne, ist die von Deakin Ryan, die würde ich jetzt hier auch in diesem Konzept nennen, ist nämlich die Selbstbestimmungstheorie. Und jeder Mensch und auch damit jede Führungskraft braucht halt eine gewisse Autonomie, ein gewisses Kompetenzerleben und auch soziale Eingebundenheit, um motiviert zu sein, um neues Verhalten zu lernen und halt dann auch anzuwenden. Und deshalb mache ich es zum Beispiel auch so, dass ich nicht in der Theorie mit meinen Führungskräften arbeite, sondern halt an realen Praxisfällen, also Dinge, die die Führungskräfte im Alltag haben. Es hilft uns nicht, wenn wir Führungskräfte jetzt theoretisch ausbilden und entwickeln, aber sie diesen Transfer da nicht leisten können. Deswegen bin ich immer ein Fan von auch ins Tagesgeschehen, in den Alltag reinzugehen und da zu supporten, nämlich dann kann ich das Gelernte sofort anwenden und ich brauche halt nicht jeder Führungskraft das Gleiche erzählen, sondern zu schauen, okay, was sind die Herausforderungen, die ich jetzt gerade, die ich gerade zu meistern habe, wie gehe ich damit um? Und sei es Feedbackgespräche, Konfliktsituationen, Teammeetings, also es gibt immer Bereiche und auch in diesen Bereichen kann ich es dann auch wieder anwenden und dann darauf einzugehen. Und das ist nämlich, deswegen ist diese Transfersicherung für mich total wichtig. Und was sich da bewährt hat, ist dieses Action Learning, also Führungskräften setzen konkrete Ziele und reflektieren dann ihre Fortschritte und bekommen so dann regelmäßig Feedback und dann halt auch nicht nur von mir, sondern auch von ihren Teams. Und davon bin ich immer ein Fan. Was halt häufig passiert ist, dass man diese Führungskräfteentwicklung so exkludiert vom Alltag und auch nicht das Team inkludiert. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Moment, wo man sagt, es ist vielleicht strategisch nicht smart, das Team darüber eben zu informieren, aber davon gibt es für mich ehrlicherweise nur sehr wenige Momente, dass eine Führungskraft Support sich geholt hat und in einer Entwicklungsreise steckt, sondern die Teams wirklich auch zu inkludieren auf dieser Reise. Und ich sehe das häufig in meinem Workshop, Führungskräfte kommen zu mir in einen Zwei-Tages-Workshop und sagen dann voller Elan, ja, möchte ich machen und bin ich total dabei. Und dann kommen sie wieder in den Alltag zurück und alle denken, huch, was ist denn jetzt passiert? Warum ist er jetzt im Moment anders? Und dann ist natürlich auch, ich sag mal so, wie wir alle wissen, Veränderung braucht Zeit und dass ich ein gewisses Verhaltensmuster annehme. Und wenn ich dann erstmal von einem bekomme, huch, jetzt bist du aber komisch, dann falle ich halt auch super schnell in meine Muster zurück. Wenn ich aber jetzt beispielsweise sage, ich habe jetzt wirklich nur so ein 2-Tages-Workshop und komme dann zurück und hole mein Team ab, was ich gelernt habe, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wo ich deren Support brauchen könnte und wo sie mich accountable halten, dann ist es halt auch viel, viel sicherer, dass ich ja halt diese Dinge anwende, auch mich traue. Und dadurch schaffe ich halt aber auch wieder Raum für Fehler. Weil wie ist es, wenn ich Sachen 100-mal Mal gemacht habe, ist die Fehlerquote viel, viel geringer, als wenn ich Dinge das erste oder zweite Mal mache. Deswegen machen wir auch super ungern Dinge, das erste oder zweite Mal. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und dann die Frage, kann man es messbar machen? Definitiv. Ich glaube, KPIs kennen wir. Und auch dann eine gewisse Pulsbefragung zu machen, so Pulscheck-ins funktioniert. Finde ich ganz wichtig, Mitarbeiterfragen vorher, nachher, Fluktuationsrate ist auch entscheidend in meinem Team, auch die Teamproduktivität und auch grundsätzlich zu schauen, wie sieht die Zufriedenheit aus.
Für mich klingt das so, als wäre ein großer Key-Faktor, also nicht nur der Einbezug von anderen, sondern vor allem auch transparente Kommunikation. Nun gibt es ja manchmal auch eher schwierigere Führungskräfte. Das haben wir ja auch im Podcast bereits ganz grob angerissen. Wie kann man denn auch diese Person erfolgreich entwickeln? Hast du da irgendwelche Tipps?
Schwierige Führungskräfte zu entwickeln ist ja immer eine Herausforderung, aber sie bietet halt auch echt eine große Chance. Der erste Schritt für mich ist immer zu verstehen, warum ist denn die Person schwierig? Ihr könnt mich jetzt nicht sehen, ich habe Gänsefüßchen gezeigt, weil oft steckt dahinter ja ein gewisses Verhaltensmuster, was häufig nicht bewusst passiert, also ein unreflektiertes Verhaltensmuster, einen blinden Fleck. Und den haben wir alle mal, der eine oder der andere. Und der blinde Fleck ist mal größer, mal kleiner. Es gibt immer Dinge, die wir noch nicht über uns wissen. Und was da natürlich immer hilft, ist ein 360-Grad-Feedback. Also, dass die Führungskraft mit unterschiedlichen Perspektiven, ich sag mal, konfrontiert wird. Aber wichtig ist halt dabei ein gewisses Fingerspitzengefühl und das zu moderieren, weil es geht jetzt nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern Entwicklungspotenziale aufzuzeigen, sagen, Mensch, was könnte ich noch machen? Und parallel die Person dabei zu supporten, an ihrer Selbstreflexion zu arbeiten. Und da gibt es verschiedenste Modelle und eins, was der eine oder andere vielleicht auch schon kennt, wovon ich wirklich ein Fan bin, ist Joharis Fenster, was auch wieder aufs Feedback eingeht und Selbstoffenbarung, nämlich wie die Selbst- und Fremdwahrnehmung ist und dann sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Und schwierige Führungskräfte brauchen oft klare, aber empathische Rückmeldungen und vor allem Zeit, um alte Muster auch durchzubrechen, weil die Muster haben sich halt über lange Zeit verankert. Aber ein erster Schritt ist, dieses Bewusstsein zu schaffen und dann auch zu sagen, wir lassen dich damit nicht alleine und deshalb bist du jetzt auch nicht jemand, den wir irgendwie am Pranger stellen wollen, sondern hey, wie können wir daran arbeiten, wie können wir dich supporten, was kannst du machen? Also dieser Part Selbstreflexion, aber auch von außen Perspektiven bekommen, finde ich, hier ist ganz, ganz wichtig. Aber mit Fingerspitzengefühl.
Ich liebe es einfach, dass du uns direkt bei jeder Frage Modelle und die passenden Methoden mit an die Hand gibst. Du hast eben ja schon von emotionaler Intelligenz gesprochen und ich glaube, die darf in solchen Fällen definitiv auch nicht zu kurz kommen bei den Personen, die letztendlich mit der Führungskraft gemeinsam an der Entwicklung arbeiten. Wir haben eben auch schon mal angerissen, dass die Entwicklung bei jeder Person anders aussieht. Was sind aus deiner Erfahrung denn die größten Unterschiede zwischen der Entwicklung von langjährigen Führungskräften und angehenden bzw. neuen Führungskräften?
Das ist ganz spannend, weil eigentlich hat ja auch ein bisschen Parallelen meine Antwort, die ich jetzt auf eure Frage geben würde, zu der Frage, die ich davor beantwortet habe. Weil die Entwicklung von langen Führungskräften oder langjährigen Führungskräften unterscheidet sich stark von der Arbeit mit neuen oder angehenden Führungskräften. Warum? Weil die natürlich viel Erfahrung mit sich bringen. Was, und das ist ähnlich wie bei alten Mustern, bei schwierigen Führungskräften, wenn man schwierig, finde ich eh schwierig zu sagen, ehrlicherweise, aber was ist schwierig? Aber auch was wir hier haben, ist, dass wir festgefahrene Denkmuster häufig haben. Und hier ist es halt wichtig, dass sie bereit sind und wir es auch schaffen, sie ein bisschen aus dieser Komfortzone zu holen, zu schubsen, im guten Sinne. Und was da beispielsweise super gut funktioniert, ist so ein Peer-Coaching, also bei dem sie von anderen Führungskräften, ich sag mal, gefördert und vielleicht auch an anderen Situationen herausgefordert, sondern voneinander zu lernen. Das finde ich da sowieso mal ganz schön, dass die einzelne Führungskraft nicht so exkludiert wird, sondern dass ein Führungskreis, gemeinsame Führungsvision entwickelt wird und man trotzdem seinen individuellen Stil haben darf. Ich habe gerade eine Kundenanfrage, wo es heißt, wir führen total unterschiedlich. Der eine macht Micromanagement, der andere ist so laissez-faire, der andere ist so irgendwas dazwischen und also ganz und der andere ist ganz neu und dann der eine führt den anderen und der führt auch wieder andere. Also ganz verschiedene Rollen, auch ganz verschiedene Stati der Führungskräfte, aber wir wollen auch jetzt ein einheitliches Bild haben. Und da wäre es aus meiner Sicht Perspektive nicht der smarteste Ansatz, ich will jetzt nicht falsch sagen, wir alle kriegen jetzt einen Führungsstil, sondern zu schauen, okay, welche Stärken haben wir in unseren einzelnen Führungsstilen, welche können wir uns vielleicht von den anderen nochmal gucken und übernehmen und auch entwickeln und sozusagen dann voneinander zu lernen. Und jeder wird halt seinen Stil haben, weil wir sind ja auch super individuell. Und bei neuen Führungskräften hingegen ist es oft darum, ihnen halt auch einfach hier Sicherheit zu geben. Und das ist auch da. Und da kann halt eine ältere Führungskraft, oder mit alt meine ich langjährig, gut eine neue Führungskraft supporten. Und andersrum auch, weil die Person, die neue Führungskraft ist, die wurde ja trotzdem auch schon geführt und hat Präferenzen, was finden sie gut, was finden sie nicht gut. Und da ist es halt einfach wichtig, dieser Übergang von, ich sag mal, Fachkraft zu Führungskraft ist für viele eine Herausforderung, gerade wenn man sagt, vielleicht sind das irgendwie auch noch meine alten KollegInnen. Das erfordert häufig einen Perspektivenwechsel, weil die häufig dann denken, die neuen Führungskräfte, ich muss alles selbst machen, bis hin zu, ich bin dafür, andere zu befähigen. Und diese Balance zu finden, dieses, hey, als Fachkraft muss ich alles selbst machen, bis hin zu anderen zu befähigen, ist eine Reise. Und auch da ganz wichtig, ich muss nicht alles alleine machen und ich muss mich auch nicht, ich sag mal, beweisen, dass du eine gute Führungskraft bist. Du hättest die Rolle nicht bekommen, würdest du nicht auch gewisse Potenziale mitbringen und da dann auch einfach Schritt für Schritt voranzugehen. Und da, finde ich, helfen halt auch Onboarding-Programme, auch wenn Menschen schon im Unternehmen sind, darf ich sie in neuen Rollen onboarden und ihnen wirklich die Grundlagen mitzugeben von Delegation, von Feedback, von Konfliktmanagement, dass sie einfach so die Essentials lernen und da nicht komplett alleine, sag ich mal, ins kalte Wasser geschubst werden, sondern dass man sie auch an die Hand nimmt. Und da kann ein Peer-Coaching für beide Seiten sehr erfrischend sein.
Genau über diese Herausforderung mit dem Angleichen von Stilen haben wir vor dem Expertinnen-Talk auch bereits gesprochen. Ich denke, da müssen die Leute einfach zusammenkommen und gemeinsam sich weiterentwickeln. Individuelle Führungskräfteentwicklung heißt nicht, dass man komplett auf sich selbst angewiesen ist. Wenn wir nun in die Zukunft schauen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen brauchen die Führungskräfte in Zukunft?
Neben dem, was ich mit Umgang mit Unsicherheit und emotionaler Intelligenz gesagt habe, glaube ich, sind ziemlich drei Dinge. Das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Agilität, hatte die Hoffnung, dass wir dazu nochmal kommen und kommen wir. Das ist für mich eins der Punkte. Diversity-Kompetenzen, ja, der eine oder andere ist vielleicht schon müde zu hören. Und beim dritten Seite vielleicht auch schon müde, nämlich eine technologische Offenheit, nenne ich sie mal. Und Agilität bedeutet für mich, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und dabei immer das große Ganze im Blick zu halten. Das erfordert, dass Führungskräfte nicht nur wirklich kurzfristig denken, sondern auch langfristig planen und das unter unsicheren Bedingungen. Da kommen wir wieder zum Umgang mit Unsicherheiten. Und beim Diversity-Kompetenzen finde ich super essentiell, um die Potenziale in diversen Teams voll auszuschöpfen. Und ich habe gerade wieder eine Studie gelesen, die das auch nochmal ganz klar bestätigt hat, dass diverse Teams innovativer und produktiver sind. Aber wirklich auch dann nur, wenn Führungskräfte in der Lage sind, diese unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren und ein inklusives Arbeitsklima zu schaffen. Also es hilft jetzt nichts, wenn alle Unternehmen sagen, okay, cool, wir sollen jetzt divers werden und schmeißen ein ganz diverses Team zusammen, aber keiner schafft halt die Integration und die Inklusion. Und das ist für mich immer der entscheidende Faktor. Diversity ist super wichtig und die Welt ist divers und wir sind bunt und das soll sie auch bitte weiter bleiben, aber schafft eine gewisse Inklusion. Na, also es reicht jetzt nicht einfach nur alle in einen Pott zu werfen und sagen, ach, die kriegen das schon hin und ja, ich bin dabei, Systeme entwickeln sich von alleine, ob sie sind lebendig, ob wir wollen oder nicht, und Dynamiken entstehen, aber das ist für mich super wichtig, da Diversity-Kompetenzen zu haben. Und das letzte, technologische Offenheit, ich glaube, es ist irgendwie offensichtlich, wenn man sich anschaut, wie die Welt sich weiterentwickelt. Wir werden zunehmend digitaler, wir sind schon viel, viel digitaler als vor Corona. Und Führungskräfte müssen jetzt nicht selbst IT-Experten sein, versteht mich da nicht falsch, aber sie müssen verstehen, wie Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data genutzt werden können, um in strategische Entscheidungen zu treffen, um dann auch wieder ihre Teams zu supporten. Und da komme ich auch zu diesem Faktor. Ich habe gerade in dem Kino über Lernen gehalten, nämlich die Halbwertszeit von Fähigkeiten. Also die Zeit, wo Fähigkeiten relevant sind, nimmt halt ab. Früher waren es mal so 10 bis 15 Jahre, jetzt liegen sie bei 5 Jahren. Und das Weltwirtschaftsforum, was ich eben schon mal kurz zitiert habe, hat eine Studie rausgebracht, wo sie sagen, dass bis 2027 44% der Kernfähigkeiten, die jetzt relevant sind, sich verändern werden. Weshalb so unfassbar wichtig ist, dass wir kontinuierliches Lernen im Unternehmen platzieren und für mich wirklich auch eins der wichtigsten Kompetenzen der Zukunft, eine gewisse Lernbereitschaft, eine Lernkultur. Und das fängt damit an, dass wir Lernen wieder attraktiv machen, weil wir viel in der Schulzeit nicht so gern gelernt haben. Und das ist für mich auch nochmal so ein, jetzt habe ich ein viertes mit reingepackt, wichtig zu schaffen, dass die Menschen Lust auf Lernen haben und Freude daran, auch verstehen, warum. Genau. Und dann wird es, glaube ich, eine coole Zukunft. Auch egal, was kommt, ich sage immer nur, wir haben es selbst mit in der Hand. Wir können natürlich nicht alle Faktoren entscheiden. Ja, haben wir nicht in der Hand, was die Politik macht, zum Teil, aber nicht zu 100%. Aber ich glaube, wir sollten hier einfach versuchen, in den Unternehmen eine Offenheit zu haben, die Zukunft in die Hand zu nehmen und nicht drauf zu warten, zu hoffen, was alle anderen machen, sondern fangt bei euch an.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Insights, Caro. Man merkt einfach richtig, wie du Theorie gerne mit Praxis verbindest und einfach für dieses Thema brennst. Das merkt man auch richtig auf deinem LinkedIn-Account. Also ich bin ja auch riesiger Fan von deinen Posts. Und wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin auch mehr zu solchen Kulturthemen wissen möchtest, dann folg Caro gerne auf LinkedIn. Und bevor wir es vergessen, Caro hat nämlich selbst auch einen Podcast, nämlich mit der lieben Lynn. Und das Ganze heißt HR Not So Serious. Und den Link dazu und zu Caros LinkedIn findest du in den Shownotes.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich total gefreut. Und wenn einer jetzt sagt, da habe ich noch Fragen zu, dann dürfte sich natürlich super gerne über LinkedIn connecten. Ich freue mich immer über Austausch. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Und wünsche allen noch einen schönen Tag.
Caro hat ja in ihrer letzten Antwort schon mal so ein bisschen erzählt, welche Kompetenzen Führungskräfte der Zukunft brauchen. Und wir haben für euch nochmal auf LinkedIn zusammengefasst, was so die Anforderungen an Führungskräfte früher waren und was die der Zukunft sein werden.
Und wenn ihr schon auf LinkedIn seid und beim ABCDEHR-Account vorbeischaut, schaut auch, wie gesagt, nochmal bei Michelle und mir vorbei. Und da könnt ihr dann für den nächsten Buchstaben abstimmen, nämlich den Buchstaben G. Und schickt uns auch gerne schon mal eure Vorschläge für den Buchstaben G, weil dann können wir diese Wörter direkt in die Umfrage mit einbinden.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VLG HR, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung.
Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.